herzliches Willkommen zu Jules Mindful Podcast, gemeinsam in die Selbstentfaltung. Das ist dein Raum für Veränderung, persönliches Wachstum und freie Entfaltung. Für dich als feinfühlige Macherin, die in dieser lauten, schnellen und komplexen Welt einen Ort sucht, in dem sie ankommen, sich entdecken und einfach sein kann. Hier geht es um das individuelle Leben, abseits von Erwartungen und dem Funktionsmodus. Ich bin Julia Braune alias Jules, Herzens-Empowerment-Coachin, Gründerin von Jules Mindful World und dein Host in diesem Podcast. So schön, dass du da bist. Nimm dir mit, was deiner Selbstentfaltung dienlich ist. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Und dann heute wieder ein herzliches Willkommen, eine ganz wunderbare Podcast-Gästin. Und zwar habe ich die liebe Luise Oppermann-Riechel heute zu Gast als Gästin hier. Und wir haben eben schon ein ganz wunderbares Vorgespräch gehabt, in dem wir auch beide überlegt haben, woher kennen wir uns eigentlich? Ich habe gestern auch schon in der Vorbereitung auf unser Gespräch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und wir haben jetzt beide festgestellt, es ist tatsächlich eine ja, digitale Bekanntschaft sozusagen, können wir sagen. Wir haben uns persönlich direkt selber noch nicht kennengelernt. Wir vermuten, dass wir uns mal auf der einen oder anderen Netzwerkveranstaltung vielleicht irgendwie begegnet sind, aneinander vorbeigelaufen sind. Aber das direkte Gespräch gab es noch nicht. Umso mehr freue ich mich aber, dass wir heute die Möglichkeit haben, mal in Ruhe miteinander über ein ganz, ja, wir haben eben schon gesagt, sensibles, persönliches, privates Thema sprechen. Aber doch durchaus ein Thema, das uns alle immer wieder im Leben betrifft, begegnet, mit dem wir umgehen dürfen, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen. Und das ist das Thema Tod, denn die liebe Luise beschäftigt sich oder ist mit diesem Thema, ja, ich würde wahrscheinlich sagen, täglich in Berührung, denn sie ist ja eine Trauerrednerin. Sie sagt, wenn ich so bei ihr so ein bisschen gestöbert habe, auf ihren sozialen Medien oder im Internet auf ihrer Homepage, dann schreibt sie Trauerreden, die das Leben feiern. Das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat, das mich sehr berührt hat. Und sie gestaltet eben ganz besondere Abschiedsfeiern. Und ich habe ihr eben gerade auch schon erzählt und die ein oder andere Hörerin weiß das auch, dass ich ja zuletzt auch vor 5 Jahren meine Stiefmama am Sterbebett begleitet habe, dass wir auch einen besonderen und schönen Abschied für sie organisiert haben, auch mit einer Trauerrednerin, die das sehr schön gemacht hat, sehr sensibel war. Ja, da mich das Thema, und das habe ich Luise gerade auch nochmal erzählt, wie mich das Thema gerade bewegt oder immer wieder bewegt und ich ja deswegen einfach diesen Impuls hatte, als ich sie sozusagen digital gesehen und getroffen habe, dass ich gedacht habe, toll, mit so einer Trauerrednerin und mit Luise im Besonderen, da möchte ich doch gerne mal darüber sprechen. Wie sieht da auch ihr Alltag aus? Wie ja, ist auch so ihre Haltung dem Tod gegenüber, aber insbesondere natürlich auch dem Leben gegenüber? Und beides gehört ja einfach mal zusammen. Und bevor ich jetzt weiter noch hier drumherum rede, möchte ich gerne Luise jetzt schon direkt selber das Wort einmal übergeben und dich herzlich willkommen heißen. So schön, dass du dir die Zeit heute nimmst, dass du hier bist in dem Podcast. Liebe Luise, lass uns mal ein bisschen wissen, nimm uns mal ein bisschen mit, wer du bist, was dich vielleicht auch ausmacht, was dich beschäftigt, was dich so herumtreibt. Ja, was du vielleicht auch bisher schon so in deinem Leben an Erfahrung gesammelt hast, an Learnings, was gerade so dir auf dem Herzen liegt oder was du gerne mit uns teilen magst. Hol uns da gerne mal ab.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und mit dir heute über das Thema zu sprechen, denn es liegt mir am Herzen, es für viele Menschen transparent zu machen, den Schrecken zu nehmen. Meine Unternehmensfarben sind ja zum Beispiel Türkis. Das habe ich ganz bewusst gewählt, dass es eben ein bisschen raus aus der dunklen Ecke kommt. Ich selbst bin 39, wohne in Erfurt mit meinen beiden Kindern. Das heißt, das Leben ist sehr voll und bunt. Und ich habe vor 2 Jahren meinen Vater verloren. Und ich glaube, das war wirklich einer der besondersten Abschiede, die ich gestalten durfte, weil ich da natürlich freie Hand hatte und im Gegensatz zu den Abschieden, die ich sonst begleite, die verstorbene Person sehr, sehr gut kannte. Und das hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, einen besonderen Ort zu wählen. Denn mein Papa war ein leidenschaftlicher Drachenbootfahrer und so haben wir seine Abschiedsfeier in seinem Paddelclub mit seinem Team, seinen Teamkollegen und anderen wichtigen Menschen aus dem Leben so gefeiert, wie er gelebt hat. Nämlich sehr offen, bunt, in Verbindung mit dem Leben und an seinem geliebten Fluss. Und davon wurden auch Bilder gemacht. Das konnte ich mir früher nie vorstellen, dass man von Abschiedsfeiern Fotos macht, weil ich immer so dachte, vom Friedhof Fotos machen. Das war dann eben bis zu diesem Moment für mich undenkbar. Und diese Fotos zeige ich eben oft in Angehörigengesprächen, A, weil es sind Fotos von unserer Feier. Ich verletze damit keine Privatsphäre anderer Angehörigen, denn das ist auch das Thema. Ich möchte das Thema transparenter machen und gleichzeitig sind das so intime Momente, die sich nicht einfach so zeigen lassen. Wenn ich dann die Reaktion der Angehörigen sehe, was möglich ist, dann merke ich auch so, wie viel eigene Kreativität in ihnen neben all der Trauer hervortritt und sie sich trauen, Dinge bewusst zu gestalten, bewusst selbst zu tun, oder sie bitten mich zum Beispiel auch im Verlesen von Texten, dass eben nochmal persönliche Worte gesprochen werden. Und das gibt der ganzen Abschiedsfeier eben genau diese besondere Note, dass man auch viel in die Selbstwirksamkeit kommt. Und das habe ich über die Jahre, die ich jetzt gegründet habe. Ich habe 2022 gegründet, im März. Und durch all die verschiedenen Abschiedsfeiern habe ich eben immer wieder gemerkt, je mehr die Menschen sich selbst zutrauen, desto heilsamer ist dieser Abschied auch.
Vielen, vielen lieben Dank. Du bist schon so direkt eingestiegen in dieses ja, wunderbare Thema, nämlich ja persönliche Abschiede zu gestalten. Und da die Persönlichkeit A, das habe ich so verstanden, der verstorbenen Person mit einfließen zu lassen. Ja, also als du eben von deinem Papa geredet hast, was ihn ausgemacht hat, das einfach auch aufzugreifen, was ihm wichtig war, was ihm am Herzen lag, wofür er stand sozusagen, ja, was andere wahrscheinlich auch mit ihm in Verbindung gebracht haben. Und dann natürlich B, vor allem auch für die Hinterbliebenen, nochmal diese Verbindung zu schaffen, diese Verbundenheit zu diesem Leben, das ja gelebt wurde, ja, also das zu würdigen und zu feiern. Und natürlich geht es auch in den Momenten, so nehme ich das wahr, vor allem auch um diesen Abschied, ja, auch um dieses Bewusstwerden. Diese Person ist jetzt physisch zumindest nicht mehr in meinem Leben. Ja, ich kann physisch nicht mehr auf sie zugreifen, kann nicht mehr mit ihr reden, kann sie nicht mehr anfassen, kann sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Also mit diesen Sinnen sozusagen ist sie nicht mehr greifbar. Und darüber, ja eben in den, du hast es gerade als heilsam bezeichnet, ein Stück weit eben zu heilen. Auch wenn ich das Gefühl habe, je nachdem, wen man auch verabschiedet hat, dass ein gewisser Schmerz immer irgendwie bleiben wird. Ja, gerade wenn du auch davon gesprochen hast, dass es dein Papa war, je nachdem, wie da natürlich auch zu Lebzeiten die Verbindung und die Beziehung zueinander war. Aber wenn das eine Person war, die sehr nah stand, die uns vielleicht auch sehr lange in unserem Leben begleitet hat, dann ja, habe ich so das Gefühl, aus meiner Erfahrung heraus wird der Schmerz irgendwann weniger, er ist nicht mehr ganz so stark, er ist auch nicht mehr täglich präsent, aber so ganz vollständig gehen wird er irgendwie nicht. Und das aber auch ja mit auf dem Weg zu nehmen und da in so eine, jetzt mal in so eine Akzeptanz auch zu kommen, ja, zu sagen, es ist ein Teil von mir, weil der Mensch war auch ein Teil meines Lebens. Und ich habe gerade so den Gedanken, dass dieser Schmerz ja auch immer wieder so ein Stück die Erinnerung an diese Liebe ist, die da war und die auch immer noch da ist. So ein Stück weit eine Erinnerung ist. Und du hast erzählt, vor 2 Jahren hast du deinen Papa verabschiedet und hast auch diese, ja, wahrscheinlich auf eine ganz andere Art und Weise auch diese Abschiedsfeier gestaltet. Und du hast auch gerade gesagt, dein Herzensbusiness, du hast es ja Celebrating Life auch genannt, richtig? Genau. Hast du vor ja über 3 Jahren gegründet, im März 2022. Wie bist du denn überhaupt an diesen Punkt gekommen zu sagen, und das ist etwas, das möchte ich für andere Menschen machen, da möchte ich andere Menschen begleiten, weil wir haben ja eben auch in dem Vorgespräch schon mal so ein bisschen so im Ansatz darüber gesprochen. Und du hast auch eben gesagt, das befindet sich dieses Thema Tod, Abschied, Trauerfeier, Beerdigung, das befindet sich in unserer Gesellschaft in einer sehr dunklen Ecke. Ja, die wird auch irgendwie, habe ich so das Gefühl, immer so viel auch hinter verschlossener Tür gemacht, ja, so auch aus dem Leben tatsächlich möglichst rausgehalten. Und da habe ich auch als Kind Erfahrung gemacht, da können wir aber vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und jetzt hast du so diesen, das habe ich rausgehört, diesen Impuls gehabt und diesen Antrieb, ich möchte das Thema präsent machen, ich möchte da eine Transparenz schaffen. Ich möchte auch diesen, das fand ich ganz kraftvoll, wie du das gesagt hast, diesen Schrecken nehmen, weil es ist, ja, es fühlt sich schrecklich an, einen geliebten Menschen gehen zu lassen, zu verabschieden, zu verlieren auch. Wie bist du, wie war da so dein Weg dahin? Da bin ich ganz, ganz neugierig, wie du damit in Berührung gekommen bist und dann eben auch diese Idee kam, damit gehe ich jetzt raus, ich werde jetzt Trauerrednerin, ich gestalte jetzt Abschiedsfeiern.
In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich so quasi wie gefaltetes Papier vor mir gesehen. Und jedes gefaltete Stück Papier ist quasi so eine Lebensschicht, Lebensphase. Und wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, waren alle Komponenten, um an diesen Punkt zu kommen und Trauerrednerin zu werden, schon immer da, aber sie mussten sich entfalten. Es musste der Mut kommen, die einzelnen Schichten zu entfalten. In meiner Kindheit, ich bin wie viele groß geworden, von mir wurde der Tod ferngehalten. Wenn jemand in unserem Umfeld verstorben ist, wurde ich nicht mit zu Trauerfeiern genommen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was passiert da, wie ist da der Ablauf, was machen die Menschen da. Habe das immer nur aus der Ferne mitbekommen. Als dann meine Oma starb, da war ich 19, habe ich meiner Mutter bei der Organisation ihrer Beerdigung geholfen. Und sie war aber auch so hilflos und so, ja, einfallslos im Sinne, was man machen kann und was uns gut tun würde und was meine Oma als Mensch aus unserer Mitte würdigen würde, dass wir einfach funktioniert haben. Wir haben das gemacht, was uns gesagt wurde. Und sind aber mit einer ganz großen Leere aus dieser Erfahrung rausgegangen, weil das überhaupt nichts mit meiner Oma zu tun hat. Es gab keine Rede, es gab keine Musik. Der Ort der Beisetzung war ja aus der Not heraus entstanden, weil wir eben gerne zu einem Grab gehen wollten. Meine Oma wollte eigentlich unterm grünen Rasen beerdigt werden. Und es hat sich alles ganz, ganz falsch angefühlt und auch in welche Eile wir ihre Wohnung beräumen mussten. Wir haben keine Erinnerungsstücke großartig mitgenommen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja alles ganz schrecklich und erfüllt mich einfach nur mit Leere. Und ich hatte dann auch wirklich phasenweise große, große Trauerwellen, die aus dem Nichts kamen, die mich im Alltag überrascht haben, wenn irgendjemand ihr Parfum getragen hat oder ich bestimmte Lieder gehört habe. Also das war richtig extrem. Andererseits war ich eben als Kind auch jemand, ich habe unheimlich gerne zugehört. Also bei Familienfeiern, wenn Menschen erzählt haben, in meinem Kinderzimmer liefen eben Hörspiele, keine Musik. Ich bin unheimlich gerne ins Theater gegangen. Also dieses gesprochene Wort, das hat mich einfach schon von Kindheit an begeistert. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, Kulturmanagement zu studieren. Und da geht es ja auch ganz viel um Inszenierung, also um besondere Momente besonders zu gestalten, besonders in Szene zu setzen und einfach zu zelebrieren, weil das die Menschen in Verbindung bringt und ja, einfach Lebensmomente nochmal wie unter so einer Lupe ganz groß macht, die dann auch in Erinnerung bleiben. Und ich habe während meines Studiums und auch während meiner Schulzeit eben verschiedene Fremdsprachen gelernt. Und als ich da so in der 8. Klasse im Spanischunterricht saß und dann kam das Thema Frida Kahlo und Mexiko und der Umgang mit dem Tod in anderen Kulturen, dachte ich, ach so, es geht ja auch anders. Nur wir machen das ja so. Und das hat dann alles halt nachgewirkt. Und dann kam dieser Punkt, dass ich mich beruflich sowieso neu orientieren musste nach der Geburt meiner 2. Tochter. In der Gründungsbegleitung hatte ich das schon mal so angedeutet, dass ich mir das vorstellen kann. Und ich habe mich aber nicht getraut, weil ich eben dachte, naja, was habe ich schon erlebt, um andere Menschen in Trauer zu begleiten, anstatt den Fokus dahin zu lenken. Aber ich bin eben ein Mensch, der tiefe Gespräche führen kann, der empathisch ist, der großes Interesse daran hat und daraus auch eine große Kraft generiert. Ja, dann plötzlich ging es ganz schnell und ich hatte ein Coaching meiner Trauerrednerin und die hat mich auch so bestärkt in diesem Sichtbarwerden, dass es dann so war. Und dann plötzlich hat sich alles richtig angefühlt und auch so die Angehörigen, mit denen ich, also die ich begleiten darf, merke ich immer wieder, dass das eine besondere Art von Angehörigen sind. Und meistens sind es die Ahnenhüterin in der Familie, also denen das ganz wichtig ist, dass die Familiengeschichte nochmal erzählt wird, die Person, die verstorben ist, in ihrer ganzen Persönlichkeit nochmal an diesem Tag verabschiedet werden darf.
So, so schön. Da waren so viele Dinge, wo ich mich gerade gar nicht entscheiden kann, wo möchte ich denn da jetzt weiter anknüpfen. Also erstmal vielen Dank für diesen Rückblick und was ich da jetzt auch gerade rausgehört habe. Und das ist für mich gerade jetzt schon der Schwenk zu dem Thema dieses Podcasts, nämlich auch die Selbstentfaltung. Ja, das große Thema, was hier über allem sozusagen steht und in alle Themen des Lebens mit einfließt, nämlich dass du so mit diesem Rückblick auch für dich festgestellt hast, da war so in deiner Essenz, wer du auch als Mensch bist, wie du durchs Leben gehst, was dich berührt, wo du ein Gefühl, eine Verbindung dazu hast, dass das schon immer da war. Ja, also dieses Zuhören, dass dieses gesprochene Wort, ja, da hast du einfach einen ganz besonderen Kontakt dazu. Da hast du vielleicht auch wahrscheinlich eine besondere Feinfühligkeit dafür, ja, dass da diese Verbindung eben auch da ist. Auch mit diesem Inszenieren, besondere Momente gestalten. Und die Empathie, die du auch mitbringst. Und ich glaube, das ist natürlich für deine Arbeit so, dass das Wesentliche auch, ja, sich da auch reinfühlen zu können, reindenken zu können, was geht möglicherweise in den Menschen gerade vor oder wie darf ich da mich bewusst auch herantasten, wie darf ich in die Gespräche gehen. Ja, dann da finden ja vorher auch viele Gespräche oder einzelne Gespräche dann für deine Trauerrede, für die Vorbereitung der Feier ja auch statt. Wie gehe ich da auf Menschen zu? Wie gehe ich auch auf Menschen ein? Wie gehe ich mit Menschen um? Dass das ja, dass diese, ich nenne es jetzt mal diese Basis, dieses Fundament für deinen Job einfach schon grundlegend da war, einfach in deiner Natur liegt, in deinem Wesen, in deiner Essenz. Und du eben auch gesagt hast, diese Schichten, die du dir dann nochmal so angeguckt hast und die so entfaltet werden durften, dass dieser Schritt am Ende, dich in diese Selbstständigkeit zu begeben und Trauerrednerin zu werden, ja, ein Schritt in die Selbstentfaltung war. Ja, dass es da nur noch diesen Mut gebraucht hat, in diese Selbstentfaltung zu gehen, dich damit auszudrücken, einen Ausdruck auch in deinem Leben zu finden. Was glaubst du denn, was hat dazu beigetragen, dass dieser Mut dann letzten Endes, dass du gesagt hast, ja, jetzt wage ich das. Kannst du da, gibt es da vielleicht einen besonderen Moment oder gibt es da vielleicht auch wieder viele verschiedene kleine Dinge, Facetten, Teile, die dich dann dazu bewegt haben? So einzelne Schritte hast du schon erzählt, aber vielleicht steckt da auch so deine Vision oder deine Mission dahinter, die dann gesagt hat, so, Luise, und jetzt machen wir das, jetzt gehen wir den Schritt.
Waren, glaube ich, zwei Sachen. Also ich hatte, und das zeigt auch wieder mein Umgang mit dem Tod vorher, meine Freundin hatte mir zu Weihnachten das Buch geschenkt, Das Leben ist zu kurz für später. Und in diesem Buch von Alexandra Reinwart macht sie ja das Gedankenexperiment, was ist, wenn ich nächsten Februar sterben würde? Würde ich die Entscheidung heute genauso treffen, wie wenn ich jetzt denke, ich lebe ja noch 50 Jahre? Und ich habe dieses Hörbuch 2 Monate liegen lassen, weil der Gedanke daran, an dieses Gedankenexperiment, mir einen kalten Schauer über den Rücken hat laufen lassen. So, ja, so befremdlich fand ich das Thema Tod und Sterben und überhaupt darüber nachzudenken. Und als ich dann gehört hatte, hat es eben auch diese große Kraft entfaltet. Dieses ja, es kann morgen vorbei sein. Natürlich leben wir alle mit dem Wissen, dass es so sein kann. Und trotzdem verdrängen wir diesen Gedanken, um wirkliche tiefe Lebensfreude zu empfinden. Und gleichzeitig aber in diesem absoluten, ja, was soll denn passieren? Man kann scheitern. Aber rückblickend zu sagen, aber ich habe es versucht und ich bin diesen Schritt gegangen und vielleicht entfaltet er ja was in mir, was ich gar nicht vermutet hätte. Und dann gab es noch eine ganz konkrete Situation. Das war ein Kommunikationstraining im Rahmen der Gründungsphase. Und damals war ja nur online alles möglich. Und da gab es eine Seminarteilnehmerin, die direkt gesagt hat, das sehe ich total in dir. Also ich kann mir gar nichts anderes für dich vorstellen und ich weiß nicht, warum du dich nicht traust. Und das war dann so der letzte Schubser, den es gebraucht hat. Und natürlich hatte ich auch ein ganz tolles Marketing-Team, die mit mir meine Ideen umgesetzt haben, sodass ich dann auch diese Professionalität, die ich von Anfang an zeigen wollte, auch möglich gemacht haben.
Ja, also da die Aspekte auch einen Zuspruch oder sozusagen auch nochmal einen Spiegel von außen zu bekommen. Hey, das, was du schon lange fühlst, ja, das sehe ich auch und das fühle ich auch. Das ist das eine und dann ja auch nochmal dann bei der sozusagen dann der Mut ist gefasst und dann bei den nächsten Schritten auch einfach nochmal eine Unterstützung zu bekommen, ja, mit dem, was du gerade vom Marketing gesprochen hast. Und was mich natürlich gerade sehr, sehr berührt hat, dieses, was du gerade beschrieben hast, die Situation mit diesem Buch, was dir empfohlen wurde, was dann erstmal 2 Monate rumlag. Und das kann ich total nachvollziehen. Das ist dieses Gedankenexperiment. Das löst natürlich was in uns aus. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel verändern kann. Allein schon der Titel des Buches, wenn ich ihn jetzt richtig in Erinnerung habe, Das Leben ist zu kurz für später. Ja, sich diese, wie du gerade gesagt hast, irgendwie wissen wir das alle, aber fühlen wir das auch? Holen wir dieses Bewusstsein auch in unseren Alltag rein? Und ich glaube, da kann dieses Buch sehr, sehr viel bewegen. Ich kenne es leider noch nicht. Ich habe es mir jetzt aber auch gleich nochmal mit aufgeschrieben, weil das natürlich auch ist. Das spricht mich auch gerade total an, weil du auch davon gesprochen hast, ja, wir wissen das, aber spüren wir diese tiefe Lebensfreude auch. Also können wir darüber, über dieses Bewusstsein, dass unser Leben endlich ist und wir ja auch, und glücklicherweise möchte ich sagen, aus meiner Perspektive heraus, nicht wissen, wann unser Leben zu Ende ist, aber können wir darüber so diese tiefe Lebensfreude generieren? Können wir uns dazu, so wie du es gemacht hast, mutig entscheiden, uns selbst zu entfalten, unseren eigenen Weg zu gehen, unseren individuellen Herzensweg zu gestalten? Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle erzählt und auch dir vorhin im Vorgespräch, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich sich diese Frage auch zu stellen, die ich so kraftvoll finde, auf was möchte ich denn zurückblicken? Ja, wie darf sich mein Leben angefühlt haben? Was möchte ich vielleicht auch erlebt haben? Wie möchte ich meine Beziehungen geführt haben? In welchem Job habe ich meine Sinnhaftigkeit vielleicht gefunden, meine Bestimmung auch ein Stück weit, ja, hier zu sein? Und das, die Definition brauchst du ja nicht nur über den Job geben, aber als Teilaspekt vielleicht auch des Lebens. Das finde ich ganz, ganz spannend, sich damit zu beschäftigen. Und ich erinnere mich auch daran, der Bruder meiner Schwiegermama ist auch an Krebs erkrankt. Er lebt jetzt auch schon eine Weile damit, lebt damit auch relativ gut. Und wir hatten uns auch mal darüber unterhalten, weil sie hat auch jahrzehntelang im Krankenhaus gearbeitet, in der Palliativstation auch, hat häufig auch ja, Diagnosen übermittelt mit, hat Patientinnen begleitet in der Krankheit und ja, auf den Weg zum Abschied sozusagen auch. Ihr Bruder geht da gerade so mit so einer Haltung, der sagt, ich weiß nicht mehr, wie lange ich jetzt mit dieser Krankheit noch leben kann, gut leben kann. Aber ich habe noch die und die Ziele, ich habe noch die und die Wünsche. Er ist da gerade noch, er hat da gerade diese Lebensfreude, er genießt die Momente, er gestaltet sein Leben. Und wo wir uns dann in dem Gespräch beide drüber einig waren, wie schön es doch wäre, wenn wir alle diese Haltung hätten, ohne dass wir jetzt erkrankt sind, ohne dass die Krankheit uns schon ja vorgibt, dass es nicht mehr lange sein wird. Da bin ich mal ganz gespannt und da bin ich ganz neugierig. Du bist ja nun automatisch in deinem Lebensalltag damit in Berührung. Wie gelingt es dir, aber noch mal abgesehen davon, für dich in diesem Bewusstsein zu sein und auch immer wieder für dich zu überprüfen, will ich das jetzt gerade noch, ist so wie ich mein Leben gerade gestalte, das, wie ich es mir wünsche, wie kann ich tiefe Lebensfreude für mich immer wieder möglich machen? Was gibt es da vielleicht so, ja, vielleicht auch Tipps und Tricks oder Tools, die du so an deiner Hand hast, um ja, dich in der Lebensfreude zu halten, beziehungsweise vielleicht dann auch noch mal die Frage mit ergänzend dazu, was hat denn dieses Gedankenexperiment noch mit dir gemacht oder was hat das vielleicht für dich verändert, dass du jetzt vielleicht dann da auch diese Tipps und Tricks hast oder dir diese Tools angeeignet hast?
Aber die größte Veränderung, die meine Arbeit mit sich bringt, ist die Akzeptanz der Gleichzeitigkeit. Also mal als Beispiel, der Kindergeburtstag meiner jüngsten Tochter wurde dieses Jahr am Todestag meines Vaters gefeiert. Und am Morgen dieses Todestages habe ich eine Abschiedsfeier begleitet. Das heißt, ich war ganz tief mit den Angehörigen in der Trauer verbunden, in der Würdigung der Lebensgeschichte des Verstorbenen, gleichzeitig auch noch mal in meine eigene Trauer zurückversetzt, und am Nachmittag hat dann aber trotzdem ein fröhliches Kinderfest stattgefunden, was genauso seine Berechtigung hatte und was eben beides gleichzeitig sein darf. Und das zu akzeptieren, dass es nicht entweder oder sein muss, dass man sich erlauben darf, Freude zu empfinden, auch wenn man trauert. Weil ich glaube, davor haben oft Trauernde Angst, missverstanden zu werden, dass sie besonders in der Akutphase nach dem Versterben eines Menschen nicht richtig trauern oder nicht gesellschaftlich angemessen trauern. Aber diese Freiheit, sich den Weg zu nehmen, wie man trauert, wo man trauert. Zum Beispiel ist auch der Friedhof nicht der Ort, wo ich um meinen Vater traue. Wenn ich meinem Vater nah sein möchte, dann gehe ich wirklich an den Fluss. Und da spüre ich die größte Verbindung. Und da ist auch ein Ort, wo meine Gefühle auch sehr frei fließen dürfen. Dadurch, dass ja nicht nur mein Vater verstorben ist, sondern eigentlich erst die Demenzdiagnose meiner Mutter war, habe ich in der Begleitung von Menschen mit Demenz gelernt, die Demenz gibt uns das Geschenk, im Hier und Jetzt zu leben. Auch mit dieser Person weiß man nicht, wie es morgen sein wird. Aber wenn es heute gut ist, darf man das in vollen Zügen genießen. Und das schwingt irgendwie im Hintergrund immer mit. Da bin ich natürlich trotzdem nicht gefeit davor, Tage zu erleben oder Dinge, die nicht so gut laufen, nicht in einer guten Verbindung mit mir, mit meinen Lieben ist. Also das, auch das ist ja ganz normal. Aber auch Dinge, ich weiß nicht, wie du das machst, aber mir ist es zum Beispiel wichtig, Dinge begreifbar zu behalten, also Erinnerungsstücke. Und da auch wirklich sehr oft mal durchzugehen, was hebt man denn alles auf? Da gibt es ja diesen tollen Film 101 Dinge. Also wir haben uns ja einfach in eine Gesellschaft entwickelt. Wir besitzen über 10.000 Dinge pro Haushalt. Und was davon ist denn wichtig? Und wo wird das denn aufbewahrt? Finden das meine Lieben, wenn ich mal nicht mehr bin? Wissen die, dass mir das wichtig ist? Und da auch, ja, immer mal wieder zu überprüfen, was ist denn da und was soll da sein? Und was darf gehen?
Wow, da waren auch gerade schon wieder so, so viele Dinge, so, so viele Themen, die du gerade angesprochen hast, die mich super berührt haben. Und vor allem, und du hast auch gesagt, dass das Große und Ganze, diese Akzeptanz der Gleichzeitigkeit, das finde ich so, so schön und so, so wertvoll, weil ja, wir ja auch immer dazu neigen, auch vieles in gut und schlecht einzuteilen, ja. Gute Gefühle, schlechte Gefühle, obwohl Gefühle einfach Gefühle sind, ja, und eine Traurigkeit meiner Meinung nach genauso viel Wert hat wie die Freude und dass eben auch beides sein darf, wie du das gerade erzählt hast, gerade auch in so einem Trauerprozess, dass ich irgendwie, so habe ich das auch in Erinnerung, ja, wie wir über meine Stiefmama geschmunzelt haben, uns Geschichten erzählt haben. Und gleichzeitig war ja trotzdem diese tiefe Trauer da. Und da konnten beim Lachen eben auch die Tränen fließen. Ja, also alles ist da, alles hat seine Berechtigung. Und wie du das auch so schön gesagt hast, sich auch die Erlaubnis selber zu geben, zu trauern und damit umzugehen, wie, wo und wann ich das möchte. Und mich nicht daran zu orientieren. Wie wird es denn vielleicht vom Außen erwartet? Oder gibt es da vielleicht sogar eine Etikette? Und das, was ich auch so für mich mitgenommen habe, ist, dass Trauer etwas ganz, ganz Individuelles und etwas ganz, ganz Persönliches ist. Und manche, und das habe ich zum Beispiel bei meiner Oma erlebt, als mein Opa dann gestorben ist, die nicht mehr wieder so richtig ihren Weg dann in ihr eigenes Leben zurückgefunden hat, sondern die so sehr an dieser Trauer festhing. Ja, dass sie die restlichen, und es waren, glaube ich, dann fast noch mal, muss ich kurz rechnen, 13 Jahre, die sie noch ohne ihn gelebt hat, ja, die durchaus sehr einsam waren und wenig lebendig. Und auch das war ihr Weg, ja, also auch das, natürlich, wenn man sich oder wenn ich mir als Angehörige, als Enkelin jetzt so zurückblicken, natürlich was anderes für sie gewünscht habe oder hätte, war das ihr Weg. Und das war ihr Umgang mit der Trauer, die sie ja irgendwie nicht loslassen konnte. Ja, für sie war das irgendwie so ein, für sie dann auch so ein Stück weit ein Abschied von ihrem eigenen Leben. Und andere, die dann relativ schnell wieder den Mut vielleicht auch fassen zu sagen, okay, und ich gehe jetzt weiter. Ich lasse mich vielleicht auch noch mal wieder auf neue Menschen ein. Ja, ich öffne mich dafür, dass das ja, finde ich mir, also wenn ich in Kontakt mit Menschen komme, die vielleicht gerade in der Situation sind, einfach diesen Raum zu öffnen dafür, dass alles okay ist, dass alles gut ist, dass alles richtig ist. Und auch in deinem Alltag, was du jetzt gerade, weil das auch so meine Frage war, wie lebst du dieses Bewusstsein in deinem Alltag, fand ich das auch ganz spannend mit diesen Dingen. Ja, was habe ich für Dinge in meinem Leben? Schenken die mir Freude? Was liegt mir daran? Welche Bedeutung haben sie für mich? Und da hatte ich auch nochmal den Gedanken, und was bewahre ich auch vielleicht noch von den Menschen auf, die mich zurückgelassen haben, sozusagen. Ja, also ich habe zum Beispiel von meiner Stiefmama auch noch so eine große kuschelige Strickjacke, ja, und die ich mich dann auch einfach mal einkuschel und sie dann irgendwie ein Stück weit bei mir ist, oder noch so einen schönen kuscheligen Schal, den ich noch von ihr habe. Das sind so Kleinigkeiten. Oder von meiner Oma tatsächlich auch einen Ring, den ich jeden Tag trage, ja, wo ich irgendwie so Dinge bei mir habe und mal noch losgelöst davon, dass diese Menschen noch in meinem Herzen sind, aber mich da auch immer mal wieder damit zu verbinden. Ja, also nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch, ja, dass das alles da sein darf. Und da mal deine Frage, wir hatten ja jetzt oder nochmal eine andere Frage, wo wir auch schon ein Stück weit drüber gesprochen haben in unserem Vorgespräch. Und du hast es eben auch schon beschrieben, als du so zurückgeblickt hast, wie du als Kind auch Abschiede, Trauerfeier, Beerdigung wahrgenommen hast oder beziehungsweise eben auch nicht erleben durftest. Und wir sind ja gleich alt, also wir sind beide auch Kinder der 90er. Und ich habe das eben auch in den 90ern so erlebt. Da ist mein Opa gestorben, da ist mein Uropa gestorben und da ist auch meine Oma gestorben. Und auch ich habe da die gleiche Erfahrung gemacht wie du, dass ich nicht mit auf die Beerdigung genommen wurde, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, mich zu verabschieden. Das habe ich dann tatsächlich erst erlebt, als dann das erste Mal sozusagen als junge Erwachsene, als dann meine Oma, von der ich eben gesprochen habe, gestorben ist. Und auch was das allein schon für einen Unterschied für mich gemacht hat, da auch einen Abschluss zu finden. Und du bist auch in Berührung damit gekommen, dass du auch erfahren hast, hey, in anderen Ländern, in anderen Kulturen, und ich glaube, Mexiko ist uns da auch ohnehin als sehr präsentes Beispiel bekannt mit diesem Totentag, den die Familien ja dann auch auf dem Friedhof gemeinsam feiern und das wirklich dann auch zelebrieren, dass es da eben auch andere Möglichkeiten gibt, das zu tun. Wie erlebst du das denn jetzt mit deinen Angehörigen, die kommen und die eine Trauerfeier gestalten wollen? Erlebst du da durchaus auch, dass sich schon gesellschaftlich da auch was verändert, dass Menschen eben auch wirklich den direkten Wunsch haben, hey, wir möchten das auch gerne anders machen, wir möchten das anders gestalten, wir möchten anders damit umgehen. Wie hast denn du da, was hast du da so ein Gefühl aus deiner Arbeit heraus? Wie leben wir denn gerade hier in Deutschland, oder wie gehen wir hier in Deutschland als Kultur, als Gesellschaft mit dem Thema noch um? Wie bildet sich das ab? Was hast du da vielleicht auch für Beispiele, für Erfahrungen? Bin ich so ganz, ganz neugierig, wie sich das mittlerweile vielleicht auch anders gestaltet.
Ich habe das Gefühl, es öffnet sich immer mehr, weil eben gerade die Urenkelgeneration sagt, wir möchten was beitragen, wir möchten dabei sein, wir möchten auch unsere Ideen da repräsentiert haben. Und einfach die Möglichkeiten und Sichtbarkeit, ne, wenn Menschen wie Steffen Halaschka und Olivia Jones eben eine Dokumentation in zwei Staffeln über Sterben für Anfänger machen und da die unterschiedlichsten Bereiche vom Thema Reerdigung, den eigenen Sarg bemalen, ja, ganz, ganz verschieden das beleuchten und dem eine Plattform geben, dass die Menschen überhaupt erstmal Berührungsängste verlieren, dass Fragen beantwortet werden, die sie, die meisten sich nicht trauen zu stellen, obwohl sie im Kopf rumschwirren. Dass das viel tut, dann natürlich auch Messen, wie zum Beispiel in Bremen, die Leben und Tod. Jetzt im Anfang November fahre ich auf die Happy End Messe in Hamburg, und einfach zu sehen, dass es so viele Möglichkeiten gibt und Zum Beispiel für mich war jetzt auch das Thema Erinnerungsschmuck so präsent. Natürlich wollte ich von meinem Vater einen Handabdruck als Erinnerungsschmuck bei mir tragen. Und habe dann aber festgestellt, ja, von einer verstorbenen Person ist das doch nicht das, was ich wollte. Und habe dann zu meiner Mama gesagt, diesen Moment verpassen wir beide jetzt nicht und wir machen Erinnerungsschmuck im Leben. Wir warten da nicht mehr ab. Einfach so diese, ja, wie ich schon sage, die Möglichkeiten zu wissen, was ist möglich und dann mit jeder Familie auch zu gucken, was ist passend, was kann die Familie tragen. Ich sag immer, Kinder sind mir willkommen, Menschen mit Demenzerkrankungen, auch wenn Freunde oder zum Beispiel habe ich es oft, dass der Chor noch mal singen will, dass die sagen, hier war aktives Chormitglied, wir möchten ein Lied zur Trauerfeier beitragen. Oder der Karnevalsverein möchte gerne Spalier stehen. Also, dass es da ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Die Öffnung passiert nicht sehr schnell, weil man ja durchschnittlich alle 11 Jahre mit einem Todesfall zu tun hat. Und dadurch, dass in den eigenen Kreisen einfach auch nichts Alltägliches ist. Und das merkt man eben, dass die Leute damit so vielen Fragezeichen kommen schon alleine das Angehörigengespräch und dann sagen, ach, wir haben uns das so schlimm vorgestellt und so schwierig, aber wir haben ja gelacht und wir haben ja über schöne Themen gesprochen. Und da merke ich dann immer wieder, dass ich dann in meiner Arbeit doch in einer kleineren gesellschaftlichen Blase unterwegs bin, obwohl es mir gar nicht mehr so vorkommt.
Ja, was sind denn das auch teilweise für Fragen, die sich manche vielleicht auch gar nicht trauen zu stellen? Also was sind denn da so viele Fragezeichen, die in den Köpfen auch herumschwirren und wo sie dann aber bei dir die Möglichkeit haben, die wirklich auch mal zu platzieren und mal für sich auch zu beantworten oder beantwortet zu bekommen?
Ich glaube, größtenteils geht es immer darum, was denken die anderen? Wie wir könnten jetzt auch alleine als Familie zum Grab gehen, obwohl die Halle voller Leute sitzt. Wie machen wir denn das dann? Wo ich sage, na, dann äußere ich im Namen von Ihnen den Wunsch und die anderen Gäste werden das respektieren, weil auch die Beisetzung ein intimer Moment ist. Oder sie dürfen der Urne was mitgeben. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir möchten nicht, dass die Urenkelkinder mitkommen auf den Friedhof, wie wäre es denn, wenn Sie mal einen Nachmittag machen, wo sich alle zusammensetzen und dann haben Sie vielleicht Fotos der verstorbenen Person ausgedruckt und dann basteln die Urenkel einfach ein Briefchen, was wir mitgeben. Und auch dann können die Teil sein von der Abschiedsfeier, ohne persönlich da zu sein, wenn ihrer Einschätzung nach das nicht passt. Aber was zum Beispiel in der Dokumentation viel beantwortet war, war eben auch so der Umgang mit Toten, dass man ja auch zum Beispiel die Pflege, das Umziehen der Verstorbenen auch als Angehöriger begleiten dürfte. Aber viele trauen sich da gar nicht zu fragen, weil eben oft ganz schnell der Bestatter gerufen wird und die Abholung veranlasst. Und nicht nochmal bewusst dieser Moment, zum Beispiel wenn die Person zu Hause verstorben ist, des Innehaltens. Also viele wollen da in so eine Aktion kommen, obwohl erstmal auch Ruhe was sein kann. Und das habe ich auch vorhin mit dem Heilsam gemeint. Ich habe nicht gesagt, also nicht damit gemeint, dass die Trauer damit weggeht oder der Schmerz kleiner wird. Aber dadurch, dass mein Vater jetzt zum Beispiel im Krankenhaus verstorben ist, habe ich mich den Prozessen und den Abläufen sehr ausgeliefert gefühlt. Und in der Vorbereitung und Organisation seiner Trauerfeier bzw. Lebensfeier habe ich mich dann zum ersten Mal ermächtigt gefühlt, Dinge zu tun und zu entscheiden, die in seinem Sinne gewesen wären. Und das war sehr heilsam, also aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? Weil das ist diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht, das ist ja ein sehr starkes Gefühl, was wir dann auch erstmal haben. Und wenn dann insbesondere das Außen, wie du das jetzt beschrieben hast, im Krankenhaus zu sterben, ja, diesen Prozessen auch ausgeliefert zu sein, das verstärkt das Ganze ja ohnehin noch. Und das finde ich auch ganz schön, dass du das gerade nochmal so beschrieben hast, ja, dass wir da unseren Beitrag als Angehörige leisten dürfen, wenn wir das wollen, dass wir dabei sein dürfen, dass wir es gestalten dürfen. um, und das hast du vorhin auch schon mal genannt, dieses Wort, in diese Selbstbestimmung auch wiederzukommen und das Gefühl zu haben, ich bin eben nicht all dem ausgeliefert, sondern ich habe diese verschiedenen Möglichkeiten. Und als du das beschrieben hast, war ich gerade gedanklich auch wieder im Hospiz, im Zimmer meiner Stiefmama. Ja, sie durfte im Hospiz sterben. Sie hat da 3 Monate sozusagen da so ihre letzte Reise angetreten. Und es war für mich auch, dass, also ich war in dem Moment dabei, als sie das letzte Mal ausgeatmet hat. Ja, das war für mich eine neue Erfahrung. Und so schmerzhaft und so schwer dieser Moment war, war er gleichzeitig, das, was du eben beschrieben hast, trotzdem heilsam. Weil ich war da. Sie war nicht alleine. Es ist in mein Bewusstsein getreten. Das war jetzt ihr letzter Atemzug. Ja, und auch wir hatten da die Möglichkeit im Hospiz, hat sie dann auch noch einen Tag lang, weil sie ist in der Nacht gestorben. Sie durfte dann den nächsten Tag noch liegen dort, damit wir, wie du das gerade auch beschrieben hast, nochmal innehalten konnten, nochmal bei ihr waren, uns nochmal ganz individuell, wie wir es wollten, verabschiedet haben und bei ihr waren und auch da nochmal bewusst wahrgenommen haben, das ist jetzt nur noch der Körper, ja, ihre Seele, wie man daran glauben mag oder auch nicht. Für mich war es so, dass ihre Seele dann gegangen ist, ja, auch mit diesem letzten Atemzug. Das war für mich irgendwie so sinnbildlich. Die Seele hat jetzt ihren Körper verlassen. Das ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen ihr Körper, der da liegt. Und trotzdem ist sie das ja irgendwie noch. Und das aber auch ein Stück weit zu verinnerlichen. Da ist jetzt kein Leben mehr drin. Da gibt es keinen Herzschlag mehr. Da gibt es keine Atmung mehr. Auch die, ja, wie man das ja auch sieht, die Haut, die eine ganz andere Farbe hat. Dass das ein Stück weit wirklich heilsam war für all die nächsten Momente, die da noch auf uns gewartet haben, die da noch auf uns zukamen. Und das, ja, würde ich mir einfach auch für mehr Menschen wünschen, diese Möglichkeit zu haben. Und das ist das gar nicht, dass das ein Muss ist, ja, aber diese, wie du jetzt immer wieder das betont hast und auch beschrieben hast, diese Möglichkeit zu haben, diese Möglichkeit für mich zu entscheiden, ich möchte jetzt nochmal innehalten, ich möchte jetzt nochmal an ihrem Bett stehen, ich möchte nochmal bei ihr sein, bevor sie dann abgeholt wird. Und auch das war ein ganz besonderer Moment. Wir haben dann den Sarg aus dem Hospiz raus zum Leichenwagen begleitet und dann wurde der Sarg dort in das Auto gepackt. Und es war ein sehr, auch ein ehrwürdiger Moment, weil das Hospiz auch ein bisschen auf so einem kleinen Hügel lag und dann der Leichenwagen so ganz langsam dann diese gebogene Einfahrt runtergefahren ist, diesen Moment mitzuerleben. Und ja, das sind dann aber auch so Fragen, Themen, die du auch beantworten kannst. Gut, meistens sind ja die Menschen dann schon verstorben. Also diesen Prozess kannst du ja dann nicht mehr begleiten. Ja, aber das vielleicht auch einfach fürs nächste Mal mitzunehmen. Ja, solche Informationen oder.
Ich kann ja mal 2 Beispiele von meinem Vater nennen, die mir noch sehr, sehr in Erinnerung waren. Als er schon im Krankenhaus lag und es klar war, es wird wahrscheinlich keiner Genesung geben, stand unser Sommerurlaub in Familie an und meine Mutter wollte auch, dass wir den unbedingt antreten. Und ich hatte halt einen ganz tollen Bestatter, der gesagt hat, okay, ich gehe auf deinen Wunsch ein. Und dann haben wir uns in einem Café getroffen und ich habe dem Bestatter, obwohl mein Vater noch gelebt hat, den letzten Koffer übergeben, dass falls er stirbt, wenn wir im Urlaub sind, nicht alles über meiner Mutter hereinbricht, sondern dass wichtige Fragen einfach schon geklärt sind. Und dann habe ich zu dem Bestatter gesagt, weißt du, wir tun jetzt einfach so, als würde mein Vater eine Bergbesteigung machen und wir haben jetzt gerade mit den Vorkehrungen wie so ein Sicherheitsnetz aufgespannt, dass er nicht fallen kann. Und sollte alles gut sein und erleben und entgegen aller Prognosen genesen, dann rollen wir dieses Sicherheitsnetz einfach wieder ein. Du gibst mir den Koffer zurück und dann ist das so. Aber ich kann in einer anderen Beruhigung fahren, zu wissen, wichtige Dinge sind geklärt. Die Kleidung, die er tragen soll, ist geklärt. Und mein Vater hat halt unheimlich gerne Mittagsschlaf gemacht. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn nicht in diesen Satinlaken sehen. Ich möchte, dass du die eigene Bettwäsche in seinen Sarg legst. Das ist mir total wichtig, weil es einfach was ganz Persönliches ist. Und er ist dann nach unserem Urlaub verstorben. Und da war es eben meine Tochter, die war damals 7. Und sie hat ganz klar mit einer Entschlossenheit gesagt, ich möchte Opas Sarg anmalen. Egal, wie er das organisiert, das ist mir egal, aber ich möchte das machen. Und dann hatten wir die Möglichkeit, dass mein Vater aufgebahrt in einem Sarg im Nebenraum lag. Das war durch eine Schiebetür noch zu. Und in dem anderen Raum lag eben das Sargoberteil. Da hatten wir vorher drüber gesprochen, mit welchen Farben wir den am besten anmalen, was gut hält auf dem Holz. Und da war eben auch damals meine 3-jährige Tochter dabei und hat da fleißig mitgestaltet für den Opa. Und dann plötzlich haben sie entschieden, sie wollen ihn doch noch mal sehen. Sie wollen quasi begreifen, er schläft nicht nur, sondern er ist wirklich verstorben. Und auch Sterben fühlt sich anders an. Und davon sprechen sie heute noch manchmal. Und natürlich war ich in dem Moment so, wo ich dachte, ja, ich kann das begleiten und halten. Aber die Kritik von außen, wie man das machen kann, war trotzdem da. Und ich hatte ja keine eigene Erfahrung als Kind, wie das auf ein Kind wirkt. Ich konnte eben nur die Offenheit zeigen, dass ich jede Frage beantworte, dass wir über alles sprechen können, dass sie jederzeit sich dagegen entscheiden können. Und dann war aber so eine ganz eigentümliche Stimmung. Also es lief ja auch Musik, die mein Vater gerne gehört hat. Und es war einfach auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Teil des Lebens. Man darf persönlich verabschieden. Man darf es persönlich nochmal anders machen und bezeugen und da sein. Und dann habe ich eben auch so gedacht, ich bin ja oft, wenn ich zu Trauerfeiern auf den Friedhof komme, stehen ja manchmal noch Särge in den hinteren Räumen, die dann zur Kremierung fertig gemacht werden. Dann dachte ich mir, was sich die Mitarbeiter des Krematoriums wohl dabei gedacht haben, als sie so einen gestalteten Sarg gesehen haben, dass jemand so von Liebe getragen da verabschiedet wurde. Und ich glaube, das macht ja auch mit denen was, zu wissen, hier ist es einer Familie auch wichtig.
Danke fürs Teilen, das auch mal so aufzuzeigen als Beispiel. Und ich glaube, weil wir beide ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir eben als Kinder nicht berücksichtigt worden sind, dass wir gar nicht, also für mich gab es gar nicht die Möglichkeit, ja, es wurde mir gar nicht die Frage gestellt, möchtest du mitkommen oder möchtest du zu Hause bleiben? Und ich weiß, dass das auch aus einem Schutzgedanken heraus passiert ist, ja, weil eben wir Beerdigung in dieser dunklen Ecke, von der du gesprochen hast, parken. Und weil ich natürlich auch heute weiß, dass es für meine Eltern natürlich auch, die ihre Eltern verloren haben, ja, beide jeweils innerhalb von 2 Jahren, dass das für die natürlich auch eine herausfordernde Situation war, ja, die vermutlich auch nicht wussten, wie gehen sie damit um, wie können sie auch die Trauer der Kinder vielleicht halten. Und ja, ich hätte mir das heute aus heutiger Sicht anders für mich als Kind gewünscht, aber auch da mit dem Verständnis und mit dem Blick darauf, meine Eltern wussten es auch nicht besser, sie haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und umso mehr finde ich so schön, wenn wir heute die Möglichkeit haben, da eben mal offen drüber zu sprechen und auch zu verstehen. Und ich glaube, da wissen wir heute auch viel mehr, dass Kinder auch mit Trauer anders umgehen, dass sie da auch noch einen ganz anderen Bezug dazu haben. Und dass da vielleicht die ein oder andere Zuhörerin auch da draußen ist, die auch vielleicht gerade vor dieser Herausforderung steht, ja, was kann ich meinen Kindern zumuten? Wie viel kann ich meinen Kindern zumuten? Wie kann ich das gestalten? Und da wahrscheinlich, und das habe ich bei dir jetzt auch rausgehört, versuche mit einer Offenheit dem gegenüberzutreten und die Kinder vielleicht einfach zu fragen oder das, was sie kommunizieren, und in dem Fall hat deine Tochter das selber ja ganz klar kommuniziert, was sie möchte, dem auch Raum zu geben und trotzdem auch die Möglichkeit zu geben. Und wenn es sich aber dann doch irgendwie wieder anders anfühlt, dann ist das auch okay. Ja, nur weil du dich jetzt entschieden hast, musst du da jetzt nicht durch oder du musst das jetzt durchziehen, weil am Ende, auch wenn wir vielleicht schon mal die ein oder andere Erfahrung auch mit einem Verlust, mit einem Tod gemacht haben, fühlt sich ja jeder Verlust anders an, ja, und ist gar ganz, ganz unterschiedlich. Ja, da für sich selber und auch für die eigenen Kinder den Raum zu öffnen und zu sagen, was oder zu gucken, was brauchen wir, was ist uns wichtig, was tut uns gut, was haben wir vielleicht für Wünsche, was haben wir für Bedürfnisse. Danke, dass du das nochmal so was Privates auch nochmal da mit uns geteilt hast. Und mir liegt noch eine Frage auf dem Herzen, weil wir ja auch gerade viel darüber gesprochen haben, dass es auch durchaus natürlich schwere Situationen sind, ja, die mit Trauer, die mit Abschied, durchaus auch mit Wut, ja, da spielt auch Wut eine Rolle in dem ganzen Trauerprozess. Es gibt ja da auch so diese verschiedenen Phasen, die wir da durchlaufen. Das ist so dieses theoretisch-psychologische auch, was natürlich im Praktischen sich dann auch widerspiegelt, aber auch da ganz, ganz individuell ist mit diesen verschiedenen Phasen. Wenn du jetzt so viel damit in Berührung bist, immer wieder auch ja, trauernde Menschen zu erleben, zu begleiten, den Raum zu halten, was machst du denn dann auch insbesondere für dich selber, um ja diese Emotionen, die du da erlebst, die du halten darfst, dass du das sozusagen ja nicht als Schwere mit nach Hause nimmst, so wie ich das jetzt mal bezeichnen, ja, dass sondern dass du halt auch für dich gut schaust, wie hältst du dich emotional, was tust du dir Gutes, um diesen Job mit dieser ja, Leidenschaft, die du da auch hast und mit dieser Passion, die dahinter steckt, mit dieser Ambition und diesem Willen, dass du da auch immer wieder gut in der Lage bist, eben die Räume auch für andere zu halten. Was machst du dann auch explizit, um dir den Raum zu geben, um gut für dich zu sorgen? Wie gehst du damit um, eben dich dann auch, ja, damit das Ganze dann auch nicht sozusagen schwer an dir haftet, ja, und irgendwann eine Belastung wird, sondern dass du halt weiterhin auch in der Freude sein kannst? Wie gehst du dann damit um? Wie sorgst du dann für dich?
Also im ersten Teil habe ich das Glück, dass mich halt eine große Neugier auf die Lebensgeschichten begleitet. Und dass diese Neugier setzt einfach auch diese innere Leichtigkeit bei mir frei. Und wenn ich dann quasi tief eingestiegen bin und an dem Tag der Beisetzung selbst die Familien begleite, also am Anfang hatte ich oft was in der Tasche, um mich selber zu erden manchmal. Und andererseits spüren die Angehörigen schon, an welchen Stellen der Rede es mich selber sehr berührt. Also schon alleine bei der Atmung ist es oft deutlich, weil gerade Mutter-Kind-Beziehung, Enkel-Beziehung, das lässt mich einfach nicht kalt. Also wenn zum Beispiel eine Oma ihr ungeborenes Enkelkind nicht kennenlernt, das ist nichts, was ich einfach professionell da drüber sprechen kann. Und für mich ist eben auch ganz klar, dass meine Arbeit am Grab aufhört. Also wenn ich die Rede gehalten habe, das letzte Wort gesprochen habe, weine ich ganz oft mit den Angehörigen mit, wenn ich sie in den Arm nehme. Schon alleine, weil sich deren Energie auf mich überträgt. Und am Grab ist das dann auch eine Situation, wo wir uns wieder auf Augenhöhe persönlich begegnen. Ich habe durch die Feier geführt, ich habe alle Gäste in Bewegung gebracht und eben dahin begleitet. Aber ab dem Punkt, wo es beigesetzt ist und meine Arbeit in dem Sinne beendet ist, lasse ich auch wieder dieses Menschliche zu und bin ganz nahbar, weil mir das eben auch hilft, es genau dort zu lassen. Also sobald ich dann auch von dem Friedhof gehe, und spätestens zu Hause, ich sage dann immer so gerne, ich habe Arbeitskleidung, weil es wirklich Kleidungsstücke gibt, die ziehe ich nur auf dem Friedhof an. Und wenn ich die dann abgestreift habe, ist es für mich auch so geistig, dieses, ich habe da jetzt losgelassen. Ich bearbeite ja dann die Rede noch, um sie an die Angehörigen zu schicken, damit sie sich die wirklich ins Regal stellen können als Teil der Familiengeschichte. Aber ja, ich versuche einfach mir das als Grenze zu denken, als Imaginäre. Natürlich gibt es den einen oder Angehörigen, mit dem ich heute noch in Verbindung bin. Das hat aber eben ganz viel damit zu tun, dass das Beerdigungen rund um den Tod meines Vaters waren, wo ich weitergearbeitet habe. und die Angehörigengespräche an sich dann einfach ganz besonders waren, auch was für Familien dann genau just in dem Moment auf mich zugekommen sind. Also, und das finde ich darf sein. Also, das verbiete ich mir auch nicht, sondern das ist dann so und das macht aber für mich auch keine Schwere, sondern also es gibt auch so bestimmte Dinge, ne? Wenn ich einen grünen Traktor sehe, denke ich an eine bestimmte Person, die ich beigesetzt habe. Wenn ich Frösche sehe, wenn ich bestimmte Glitzersachen sehe. Also Teil der Lebensgeschichten trage ich mit mir, weil ich ja auch immer wieder was lerne für mein eigenes Leben und mir denke, ach so, haben die das oder das gelöst und ja, manchmal ist es sehr, sehr inspirierend.
Ja, wow. Das klingt richtig, richtig schön. Also einmal dieses, die Neugier ist einfach da und die schenkt dir automatisch die Leichtigkeit. Und gleichzeitig habe ich auch gehört, dass du halt auch einfach bestimmte Rituale, Routinen hast, um dann da auch eine Grenze zu setzen. Und dass dazu auch gehört, du hast es auch eben menschlich genannt, nämlich in diesem besonderen Moment natürlich auch deine Menschlichkeit und deine Nahbarkeit zuzulassen. Ja, du bist ja kein Roboter, der dorthin gestellt wird und der dann mal eben diese Rede abspult, sondern natürlich bewegt es auch dich. Natürlich sind da auch Emotionen, vielleicht auch Dinge, die du mit deinen Verlusten verknüpfst, mit deinen Erfahrungen, mit deinem Leben. Ja, ich fand es gerade sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass du dann natürlich auch in den Reden auch mal Momente hast, wo du vielleicht auch mal ein Kloß im Hals hast, ja, oder wo vielleicht auch mal eine Träne läuft und wo ich in dem Moment, als du es beschrieben hast, gedacht hast, ja, aber wie schön ist das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Angehörige bin und merke, Mensch, diese Person, ja, das ist nicht irgendwie eine stumpfe, abgekühlte, abgestumpfte Person, die das hier jeden Tag runterrattert, sondern das ist ein Mensch, der da auch mit mir mitfühlt, mit meiner Trauer mitfühlt, diesen Menschen, den ich geliebt habe, auch ein Stück weit fühlt. Und ich mir gedacht habe, das macht es für mich doch diesen Moment gerade auch noch besonderer und fühlt sich für mich vielleicht auch noch mal ein Stück leichter an, weil ich merke, auch ich darf natürlich meine Emotionen zulassen und die dürfen da sein. Und dann eben auch, ja, das damit abzuschließen, dass ja auch du mit weinen darfst, ja, und das dann damit. Das Ganze damit dann auch abgeschlossen und losgelassen werden kann mit deinen Tränen, indem du dann auch ja mit weinst und auch deine Emotionen dann nochmal fließen lässt und loslässt. Und du hast eben auch gerade das Wort Professionalität genannt und ich finde, das tut deiner Professionalität gar nichts ab. Im Gegenteil, ja, es macht dich und ich glaube dann auch diese Trauerrede und den Abschied noch besonderer und noch, mir fehlt jetzt gerade das Wort, aber
Authentisch, ja, weil
authentisch, ja.
es ist ja live und es ist ein Versuch. Also es gibt keine Wiederholung und es passieren ja auch die skurrilsten Sachen von die Tür geht mitten in der Rede auf, obwohl niemand draußen steht. Die Leute laufen vor, obwohl der Ohrenträger die Urne noch gar nicht aufgenommen hat. Und irgendwie sind es dann aber immer genau die Dinge, die total passend sind. Also, wo wir dann oft am Grab ins Gespräch kommen. Und ich weiß noch, die eine Witwe hat gesagt, na Gott sei Dank, mein Mann konnte noch nie leiden, wenn er vorne weglaufen musste. Der wollte immer in der Masse gehen. Das hat er geliebt. Oder die eine Frau, die dann gesagt hat, haben Sie die vielen Schmetterlinge auf dem Weg gesehen? Das waren die Lieblingstiere oder so. Also, ja, es ist irgendwie immer besonders. Und ich versuche ja auch zu jeder Rede quasi so eine Quintessenz zu finden, wo ich dann was dazu bastle für die Angehörigen bzw. die Gäste. Und auch so dieser Bastelvorgang, das vorzubereiten. Und das ist ja für meine Töchter auch total transparent, ne? Das ist wieder eine Trauerfeier und Mama bereitet was vor. Das ist für mich auch was sehr, sehr Stärkendes, weil da so viel Liebe und Herzblut reinfließt, da nochmal so ins Gefühl zu kommen und dann vielleicht, keine Ahnung, 50 kleine Streichholzschachteln mit was Besonderem drin vorzubereiten.
Ja, voll schön. Und ich finde, es macht ja auch genau, also A, ist es einmal diese Schönheit auch in diesen Momenten zu entdecken, ja, so dieses ganz Ungeplante, dieses so soll es jetzt einfach auch sein. Und dann eben auch diese ganze Menschlichkeit da drin, ja, dass auch eine Trauerfeier und ein Abschied nicht perfekt in Anführungsstrichen sein muss und so in diesem, alles muss genau durchgetaktet sein. Und wenn das nicht funktioniert, dann war das nicht in Ordnung oder dann war das nicht gut, sondern da auch einfach das Leben wieder reinzuholen, ja, das Leben einfach die Dinge machen zu lassen. Ja, ich glaube auch, dass das dann am Ende, so wie du es ja auch beschrieben hast, so habe ich das jetzt rausgehört, auch nochmal diese besonderen Momente in dem Moment dann schafft. Der Mensch, der verabschiedet wird, dann doch irgendwie ganz, ganz da, ganz nah ist, ganz präsent ist und die Verbindung einfach da ist. Sehr, sehr schön. Das war jetzt schon, waren so viele wunderbare Dinge, über die wir gerade schon gesprochen haben. Du hast so viel Wunderbares geteilt. Und ich würde jetzt einfach nochmal den Raum öffnen und nochmal das Wort an dich geben und dich fragen, gibt es etwas, was du den Zuhörerinnen da draußen vielleicht mit auf den Weg geben möchtest? Was Persönliches, etwas, was mit Trauer, mit dem Tod zu tun hat, ein Gedanke, ein Impuls, der dir gerade kommt, den du gerne noch teilen magst, oder etwas, was dir generell auf dem Herzen liegt, wo du sagst, so, das möchte ich den Menschen einfach mitgeben.
Immer ganz wichtig ist, dass man zu Lebzeiten über Dinge spricht und über Vorstellungen, die sich natürlich im Laufe des Lebens ändern können, aber dass man das Thema nie so ausklammert, dass falls es sehr plötzlich übereinkommt und einen betrifft, dass man dann hilflos dasteht und dass man eben auch alleine dadurch, dass auch das Thema Tod im Leben Raum haben darf, Vorbild ist, wie man damit umgehen kann, weil gerade Eltern und Kinder, wenn man es fernhält, dann haben die Kinder gar keinen Kompass, wohin kann ich mich denn wenden? Wie kann ich Dinge verarbeiten? Wie haben das meine Eltern gemacht? Und dass man da dosiert Dinge zumuten darf und dass man auch als Trauernder sich zumuten darf, weil, ne, es gibt dann so die Phase, da ist einfach soziales Leben, zum Beispiel zu einer Feier zu gehen. Natürlich möchte man gerne wieder an Geburtstagen teilnehmen und so. Aber manchmal ist einfach die Energie von jetzt auf gleich leer. Das kann man gar nicht vorplanen oder das macht man nicht mit Absicht. Und da einfach offen zu kommunizieren. Bitte frag mich weiter, aber heute ist es mir gerade zu viel. Ich brauche noch mal den Raum für mich. Weil es einfach ja auch Trauer eine sehr, sehr körperliche Erfahrung ist. Also ich erinnere mich, dass das lag wirklich wie Blei auf meiner Brust und ich musste mich so oft ausruhen von ganz alltäglichen Aufgaben, weil es ja ist eine schwere körperliche Erfahrung, die da mit einhergeht, die viele gar nicht auf dem Schirm haben und gerade im Arbeitskontext deine vermeintliche Zurückhaltung. Aber lieber das offene Gespräch suchen mit dem Kollegen und sagen, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll, anstatt nichts zu sagen. Weil nichts sagen klammert immer aus, das isoliert. Und oft haben trauernde Personen nicht die Kraft, offen und nach vorne zuzugehen und zum Beispiel zu sagen, du könntest mir helfen, wenn du mir mal was Warmes zu essen vorbeibringst. Einkaufen fällt mir gerade schwer. Genau. Da finde ich, ist wieder die Verbindung zum Leben, denn wir Frauen kennen das sehr gut aus dem Wochenbett. Jede Frau, die schon mal das Wochenbett erlebt hat, wird sich in der Situation der trauernden Person wiederfinden und sagen, mein Herz ist offen, ich bin total sensibel und gleichzeitig überfordert und auch körperlich einfach sehr, sehr angestrengt. Und mein Schlaf-Wach-Rhythmus verläuft ganz anders als das der meisten Personen. Und das isoliert mich gerade.
Also sich trauen und ich glaube, das, was du auch angesprochen hast, da sind wir als Gesellschaft oder als das Umfeld natürlich in dem Moment auch gefragt, ja, dass wir da diese Empathie mitbringen und vielleicht, das habe ich jetzt so rausgehört, auch lieber mal proaktiv zu sagen, hey, ich gehe mal für dich einkaufen, hey, ich bring dir mal was zu essen vorbei, soll ich mal vielleicht mal in der Wohnung kurz durchwischen, ja. da proaktiv vielleicht lieber ein bisschen zu viel anzubieten und zu machen, als es eben so auszuklammern und so hinzunehmen, dass alles jetzt gerade wie gehabt normal weiterläuft und auch funktioniert. Also ja, dass Menschen dann vielleicht das Gefühl haben in ihrer Trauer, sie müssen trotzdem noch weiter funktionieren, das Leben muss jetzt irgendwie weitergehen, obwohl, und so hat sich das auch für mich angefühlt, die Welt ja einfach gerade stillsteht. Also für einen selber steht ja die Welt still und alles andere drumherum ist gerade eigentlich sowas von egal. Ja, weil, wie du auch gesagt hast, es so viel Kraft, auch körperlich Kraft kostet. Und ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, entweder unmittelbar nachdem Maren gestorben ist oder ob es dir unmittelbar dann nach der Trauerfeier war, habe ich so eine heftige Infekt gehabt. Also es ging dann auch über die Blase. Der hat mich 2 Wochen so komplett ausgenockt, wo wirklich mir mein Körper dann einfach signalisiert hat, so und halt stopp, wir brauchen jetzt Ruhe. Ja, das ist anstrengend. Ich kann gerade auch andere Dinge nicht mehr von außen fernhalten und die Kraft ist jetzt einfach nicht mehr da. Und das auch für sich wahrzunehmen und das ernst zu nehmen. Also sich selber auch, finde ich, das ist auch viel so wichtig, sich mit der Trauer auch selber ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ach ja, wird schon irgendwie alles gut, ja, muss ja, solche Dinge, sondern so wie du das eben gerade auch schön beschrieben hast, kann heute nicht zum Geburtstag kommen. Gerne in Zukunft wieder, aber heute nicht. Also sich das auch zu erlauben und da gut auf sich zu achten. Ja.
Ja, und ich erinnere mich einfach auch, die Kondolenzkarten, die bei uns eingetroffen sind. Meine Mutter wollte dann immer gleich sofort Danke schreiben, wo ich gesagt habe, das erwartet niemand. Das ist hier keine Geburtstagssituation, sondern die wissen, dass wir noch nicht mal jeden Tag in der Lage dazu sind, so eine Karte zu lesen, weil auch diese Worte zu lesen kostet unheimlich viel Kraft. Und wir haben die dann erstmal im Flur gesammelt, weil ja, es war einfach zu schwer am Anfang.
Ja.
Das darf sein.
Ja, liebe Luise, es war mir eine Freude und ich fand es auch sehr, sehr leicht, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich habe da in keinem Moment gerade eine Schwere gefühlt, sondern das hat richtig gut getan. Es war schön, diese vielen Impulse, Gedankenanstöße, auch Ideen, ja, wie darf etwas aussehen, wie darf etwas sein. Das mitzunehmen, das einzusammeln, auch hier für die Zuhörerinnen. Und ich glaube, dass da für viele auch ein Stück Trost mit dabei war, ein Stück Zuversicht, auch Hoffnung, ja, dass dieses Thema eben, so schwer es auch ist, nicht so unheimlich schwer sein muss. Und ja, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass es ist trotzdem ja der Tod irgendwie ein Lebensthema. Ja, es gehört zum Leben dazu, dass wir dem heute hier gemeinsam Raum geschenkt haben, Zeit uns genommen haben, darüber zu sprechen. Und mit diesem herzlichen Danke würde ich sagen, schließen wir den Raum jetzt. Und ich freue mich, wenn wir mal persönlich miteinander sprechen und ins Gespräch gehen. Ich wünsche dir erstmal weiterhin alles, alles Liebe. Weiterhin so viel Freude und Leichtigkeit, die du ja dann auch automatisch den Angehörigen mitgeben kannst, mitschenken kannst. Ja, ein großes Danke, dass du das tust, dass du da bist. Und für alle die, da machen wir jetzt gleich auch unbedingt einfach nochmal Werbung, die aus Erfurt und Umgebung kommen und sagen, ja, auch wir wollen einen besonderen Abschied gestalten für einen ganz besonderen Menschen, dann hiermit die Einladung. Meldet euch unbedingt bei Luise. Wir werden auch in den Shownotes deine Kontaktdaten alles zur Verfügung stellen. Dann glaube ich, seid ihr da auf jeden Fall in den allerbesten Händen.
Vielen, vielen Dank und vielen Dank für den Raum und das Gespräch. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Von Herzen danke, dass du in diese Folge reingehört hast. Ich freue mich, von dir zu lesen, was du für dich mitgenommen hast und welche Fragen vielleicht auch aufgekommen sind. Schreib mir dazu gerne in die Kommentare oder eine Direktnachricht bei Instagram. Und wenn dir die Folge besonders gut gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit anderen feinfühligen Macherinnen. Bis dahin und ich freue mich sehr, wenn du auch wieder in die neue Folge von Jules Mindful Podcast reinhörst. Von Herz zu Herz, deine Jules.